Musik des Italieners Giovanni Gabrieli haben wir hier gehört. Seine Canzona in G-Moll hat der Domorganist des Berliner Doms Andreas Sieling gespielt. Und den begrüße ich jetzt ganz herzlich hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen auf Radio 3, Andreas Sieling.
Hallo Frau Gresch, vielen Dank für die Einladung.
Ja, die Orgel, auf der Sie eben gespielt haben in dieser Aufnahme. Sie haben gesagt, die haben Sie seit der Aufnahme eigentlich gar nicht mehr gehört.
Richtig.
Das ist eine historische italienische Orgel, die im Berliner Dom steht. Wie kommt die dahin?
Das ist Berlins älteste Orgel in der Tat und eine Leihgabe des Berliner Organisten und Orgelprofessors Klaus Eichhorn. Der hat uns die zur Verfügung gestellt, weil das Instrument heimatlos geworden ist. In der Nikolaikirche im Stadtmuseum stand es ursprünglich. Und das wurde renoviert, dieses Gebäude. Das Instrument brauchte eine neue Unterkunft und ich habe den Berliner Dom angeboten, genauer gesagt die Tauf- und Traukirche des Berliner Doms. Das ist ja ein Bau in der italienischen Neorenaissance und passt natürlich bestens zum Instrument. Und da steht es nun seit, ich glaube, seit 20 Jahren.
Ja, aber ein schönes Zuhause hat diese wunderbare Orgel dann gefunden.
Und klingt fantastisch in dem Raum.
Ja, und die Architektur passt natürlich auch zur Nationalität des Instrumentes, sage ich mal. Ja, Andreas Sieling, Sie sind seit 21 Jahren Domorganist am Berliner Dom. Und kaum hatten Sie dieses Amt angetreten, haben Sie auch schon den internationalen Orgelsommer ins Leben gerufen. Wenn Sie an die Anfänge zurückdenken und auf die diesjährige Ausgabe gucken, ist die 21. Ausgabe, also die Dienstjahre sind ja parallel zum Orgelsommer immer gleich. Mhm. Was hat sich im Laufe der Zeit verändert? Was ist vielleicht konstant geblieben beim Internationalen Orgelsommer Berlin?
Von Anfang an haben wir gearbeitet mit hochkarätigen Gästen und mit niedrigschwelligen Überschriften unserer Programme. Diese Programme habe ich versucht, liebevoll zu kuratieren, so dass wirklich immer ein sehr interessanter Mix entsteht, der die Leute begeistert. Wir haben von Anfang an gearbeitet mit der Beleuchtung des Berliner Doms, so dass die Menschen die Größe dieses Kuppelraums erahnen können. Der Raum ist ja 70 Meter hoch. Ich lasse dann immer die Mosaiken anstrahlen. Das Oberlicht, die Siegessäule kann man da reinstellen, wenn man wollte. Und alleine diese spektakuläre, schöne Beleuchtung lässt die Leute da diesen Raum genießen. Und das hat sich rumgesprochen. Am Anfang waren so vielleicht 250 Leute schon dabei. Und jetzt gestern waren zwischen 500 und 600 Besucher im Berliner Dom, um den Raum zu genießen, um sich von den wunderbaren Klängen der Sauerorgel umarmen zu lassen.
Also das Konzept, kann man sagen, hat von Anfang an funktioniert.
Mhm. Aber neu ist zugekommen, dass wir eine Leinwand aufgestellt haben. Die Besucherinnen können jetzt verfolgen das Spiel der Organisten und sehen, wie viel Arbeit das ist. Es stehen dann zwei Assistenten, die registrieren, also verändern die Register. Und in den Pausen zwischen den Stücken, da schläft der Organist nicht oder die Organistin, sondern dann wird der ganze historische Spieltisch umgebaut sozusagen, neue Kombinationen eingestellt, neue Register eingestellt, um das nächste Stück vorzubereiten. Das dauert immer 1-2 Minuten. Und früher wussten die Leute nie, was passiert denn da eigentlich. Das lässt sich jetzt heute auf dieser riesigen Leinwand alles verfolgen. Aber wenn man das nicht möchte, kann man sich auch so setzen, dass man diese Leinwand nicht sieht und die Musik pur genießen. Es ist allerdings auch eine Hörhilfe zu sehen, auf welchem Manual, auf welcher Tastenreihe der Organist beispielsweise spielt. Dadurch merken die Leute, es sind jetzt andere Klänge, wenn ich ein anderes Manual benutze. Und es wird tatsächlich leichter, in diesem Raum die Musik zu verstehen.
Ja, die Struktur kommt vom übers Auge in den Kopf dann oder in die Ohren besser gesagt. Ja. Also das Auge hört ja auch mit. Aber gibt es Organisten, die dann sagen, ich werde ja eigentlich, sieht man immer nur meinen Rücken, wenn ich spiele, von weit weg. Die sitzen ja auch meistens oben. Gibt ja auch Organisten, die unten sitzen. Aber gibt es Organisten, die dann sagen, ich möchte lieber nicht im Bild sein?
Das haben wir noch nicht erlebt, nö.
Nee, also auch etwas Neues in dem Konzept haben wir eben gehört. Ja, letztes Jahr war ja eine einzige Organistin dabei. Darüber haben wir auch gesprochen. Dieses Jahr ist auch wieder eine dabei gewesen. Die hat gestern Abend gespielt.
Ja, wunderbar gespielt. Marie Fukumoto, die jetzt als Professorin neu berufen wurde nach Mainz und dorthin gehen wird. Und das war gestern atemberaubend schön.
Sie war ja bislang eine Kollegin von Ihnen. Nämlich, Sie lernen ja auch an der Universität der Künste in Berlin. Ja. Und Sie sind ja auch Juror bei Wettbewerben. Ja. Sie haben also den Orgelnachwuchs im Blick. Wie ist es denn da um den weiblichen Nachwuchs bestellt?
Komischerweise habe ich meistens männliche Schülerinnen und Studenten. Es gibt aber mehr und mehr weibliche Kirchenmusikerinnen. Ich glaube, jetzt ist es sogar im Übergewicht, dass wir mehr Frauen als Männer haben. Und ja.
Also werden wir vielleicht demnächst beim Orgelsommer auch mehr weibliche Organistinnen.
Ja, ich hoffe ja, dass ich mal einen Orgelsommer ausschließlich mit Frauen machen kann, aber es gestaltet sich doch schwierig.
Ja, also immer noch.
Wer weiß, immer ich hoffe, dass sich das ändert.
Gut, aber der Nachwuchs ist unterwegs, haben wir gehört.
Ja, genau. Absolut.
Ja, jetzt sind mir zwei Überschriften besonders aufgefallen. Sie sprachen ja schon davon, dass Sie mit interessanten Programmen das Publikum anlocken wollen, was auch klappt. Also interessant finde ich das nächste Konzert am 31. Juli. Das steht unter dem Motto Himmelsklavier, Ausrufezeichen. Was für Musik wird da zu hören sein?
Es geht da eigentlich um die letzten Dinge, um Abschied, das Sterben, um den Blick in die Ewigkeit. Und diese Musik, die dort erklingt, zum Beispiel Bachs Fantasie G-Moll oder von Liszt Weinklagen, Sorgen, Zagen oder von Brahms Choralbearbeitung oder zum Schluss von Johann Sebastian Bach, vor deinen Thron trete ich hier mit. Das sind alles Musiken, die mit dem Tod zu tun haben. Entweder im Fall von Liszt ausgelöst durch den Tod seines Sohnes und seiner Tochter. Und das ist im Grunde ein Trauerprozess, der hörbar gemacht wurde. Und ich finde diese Musik sehr, sehr bewegend von Liszt, Weinklagen, Sorgen, Zagen. Und es endet mit dem Choral, was mein Gott tut, das ist wohlgetan. Also das finde ich unglaublich bewegend. Endet in F-Dur und am Anfang sind die tonartlichen Verhältnisse völlig unklar. Genauso wie der Trauernde überhaupt nicht mehr weiß, wo es hingehen soll. Und das hat Liszt unglaublich komponiert. Ebenso Johann Sebastian Bach, seine Fantasie hat an einer Stelle Sequenzen. Es ist unglaublich, das beginnt in einer Tonart in D-Dur und geht in einem Strudel abwärts nach Gestur, eine damals völlig unspielbare, undenkbare Tonart. Ja? Und das weist natürlich auch auf die Grenze zum Tod hin. Ja, wir hören das heute alles anders und nehmen das wahrscheinlich nicht mehr so wahr, aber das sind die Gedanken dahinter.
Also Himmelsmusik, dieses Konzert findet am 31. Juli statt. Die Konzerte finden ja immer freitags 20 Uhr im Berliner Dom statt. Und am 21. August, ich gucke schon mal so ein bisschen weiter voraus, da ist auch ein sehr interessanter Titel dabei, Original und Fälschung, scheint mir sehr modern zu sein in heutigen Zeiten von Fake und ist das echt oder KI, gibt es das oder nicht, aber was steckt bei Ihnen dahinter, Original und Fälschung?
Der Organist, das ist wirklich eine Legende, Louis Maillet ist der Nachfolger von Olivier Messiaen an der Kirche Sainte-Trinité in Paris gewesen, mittlerweile auch schon pensioniert und ein unglaublicher Improvisator und er bringt mit Musik von Grigny, später einen großen Hymnus, Ave Maristella und wird anschließend in diesem Stil über Ave Maristella improvisieren. Das ist dann sozusagen die Fälschung. Ja. Ebenso machen wir das mit Brahms, da gibt es dann Choralvorspiele, Opus Postum 121 von Brahms, über die er dann anschließend improvisiert. Und natürlich auch von seinem Vorgänger Olivier Messiaen wird ein Stück erklingen, nämlich das berühmte Dieu parmi nous, Gott unter uns. Und darüber schließt er dann wieder mit einer Improvisation dann das Konzert ab.
Und die Improvisationen sind immer in den Stil des Komponisten, den er vorher gespielt hat.
Ja.
Also ein großes Improvisationstalent offenbar.
Ja, es ist genial.
Ja, und ein Star dieses internationalen Orgelsommers, der immer dabei ist, den müssen wir unbedingt benennen, die Sauerorgel natürlich.
Ja.
Also schon allein die Fakten beeindrucken mich. 7269 Pfeifen verteilt auf 113 Register. Die längste Pfeife ist 14 Meter groß, die kürzeste wenige Zentimeter. Mhm. Ja, aber Das sind jetzt die rein sachlichen Fakten. Was beeindruckt Sie am meisten an der Sauerorgel, wenn Sie darauf spielen oder sie hören?
Immer wieder beeindruckt mich die Wärme des Klanges, diese Poesie des Klanges. Und man wird als Zuhörer wirklich umarmt von diesen warmen Tönen, die aus dem Instrument herauskommen. Es ist niemals laut oder aggressiv, trotz dieser immensen Anzahl an Pfeifen und Registern. Es ist eben nicht so obertonreich. Und jedes Register hat eine für mich sehr beeindruckende Klangqualität. Und darüber hinaus kann ich jedes Register mit einem anderen Register mischen, sodass ich eine unendliche Anzahl, also scheint nicht wirklich unendlich, aber gefühlt unendliche Anzahl an Möglichkeiten habe, Klänge herzustellen.
Also der legendäre Klang der Sauerorgel. In welchem Zustand ist das Instrument denn überhaupt?
Naja, wir hatten nun Bauarbeiten über 9 Jahre in der Hohenzollerngruft. Die Gruft wurde eingeweiht Ende Februar, Anfang März. Der Staub, der dabei entstand, setzt dem Instrument erheblich zu. Ein Register musste stillgelegt werden bereits, weil da lauter Heuler waren, also Töne, die nicht mehr zu bändigen waren und nicht mehr wieder weggingen. Alle Pfeifen sind völlig verstaubt, mit einem sehr öligen Baustaub überzogen und es dringt dringendster Handlungsbedarf. Das Instrument wird ab Januar saniert und das dauert 3 Monate. Es müssen nämlich alle 7.269 Pfeifen ausgebaut und gereinigt werden. Diese Maßnahme kostet 400.000 Euro und wir müssen sehen, wie wir über Stiftungen, über Sponsoren und Spenden dieses Geld wieder hineinbekommen.
Wer uns jetzt hört und sagt, ich möchte gerne spenden für die Sauerorgel, wo muss der sich hinwenden?
Na, einfach auf die Website des Berliner Doms gehen. Da finden Sie unproblematisch unsere Kontonummer, unsere Bankverbindung. Wenn das nicht gut geht, mir einfach eine E-Mail schreiben, domorganist@berlinerdom.de.
Aber wir erleben die Sauerorgel in diesem internationalen Orgelsommer noch ein paar Mal. 5 Konzerte stehen noch aus. Wie ist das eigentlich nach so einem Orgelsommerkonzert? Am Freitagabend gehen Sie dann noch zusammen auf eine Limonade oder ein Glas Wein in irgendeine Lokalität oder geht dann jeder so nach Hause oder was macht man dann?
Das wäre ja schade, wenn wir einfach so nach Hause gehen würden. Nein, das ist ja auch ein Austausch und ich profitiere davon sehr, die Orgel von anderen Organistinnen und Organisten gespielt zu hören und wie die mit dem Instrument umgehen. Und anschließend diskutieren wir natürlich ganz viel, tauschen uns aus über die Orgelszene, über die Sauerorgel, über andere Orgeln. Und das macht sehr viel Freude und das geschieht immer bei unserem Orgelsommer Italiener, den wir dann sehr, sehr gerne aufsuchen, eine Pizza essen und dann ein Gläschen Wein trinken.
Also auch für alle beteiligten Interpreten und für Sie eine Möglichkeit zu kommunizieren mit Kollegen aus aller Welt. Andreas Sieling, der Initiator und Organisator des Internationalen Orgelsommers am Berliner Dom, ist hier auf Radio 3 zu Gast. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen, Dankeschön. Für das Gespräch und wünsche Ihnen noch ganz schöne Konzerte.
Vielen Dank.